Herzlich willkommen zum Infolore am Freitag, den 22. Februar 2019. Es ist 18 Uhr. Da letztes Wochenende das internationale anarchistische und antiautoritäre Radionetzwerktreffen stattfand und wir am Sonntag 6 Stunden live gesendet haben, haben wir für die heutige Sendung andere Radiobeiträge zusammengeklaut. Es gibt einen Bericht zum G20-Elbchaussee-Prozess, wo ihr ein Interview mit drei FreundInnen von dem Angeklagten Leuk hört. Im Anschluss noch ein Beitrag zu Andreas Krebs, welcher nach 17 Jahren im deutschen Knast nun in Italien im Knast sitzt. Noch kurz was zu diesem Live-Broadcast, welchen wir am Sonntag gemacht habt. Ihr könnt alle 6 Stunden auf unserem Blog infolora.fr.noblogs.com nachhören. Freitagsinfolora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Überwachung von Wohnprojekt und Infoladen in Hamburg. Gefunden auf schwarzmarkt.noblogs.org. Das Hausprojekt am kleinen Schäferkamm in Hamburg wird von einer Sicherheitsbehörde videoüberwacht. In einem Zimmer des Elisabeth Alten- und Pflegeheims am kleinen Schäferkamp 43 ist eine Kamera aufgestellt. Diese ist frontal auf die Räumlichkeiten unseres Hauses gerichtet. Da sich die Vorrichtung im obersten Stock links oberhalb des Haupteingangs befindet, gehen wir davon aus, dass die Aufnahmen einen weiten Winkel umfassen. Dort steht hinter vorgezogener Gardine auf einem Fensterbrett 3 Colaflaschen, in einer ist eine Kamera eingebaut. Das von der Überwachung betroffene Gebäude gehört zum Hausprojekt am kleinen Schäferkamp in Hamburg, welches aus der Besetzung des Gebäudes im Jahr 1989 hervorging und mitten in der gentrifizierten und teuren Sternschanze bezahlbaren Wohnraum darstellt sowie linke Infrastruktur beherbergt. Wir wissen nicht genau, wer oder was im Fokus der Überwachung steht. Es macht den Anschein, als wäre sowohl der private Wohnraum des Hausprojektes und die zur Straße gehenden Projekträume im Erdgeschoss, als auch die Räumlichkeiten des Infoladen Schwarzmarkt von der Observation betroffen. Der Schwarzmarkt ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Bestandteil linker Infrastruktur in Hamburg und befindet sich seit über 25 Jahren am aktuellen Standort. Gefilmt werden wahrscheinlich auch alle PassantInnen und Personen, die sich auf der Bank vor unserem Haus eine Pause gönnen. Vielleicht werden auch die Häuser unserer NachbarInnen sowie die Kita und ein Ladengeschäft, die direkt an unser Haus grenzen, mit observiert. Uns liegt die Aussage der Heimleitung vor, dass die Kamera von der Polizei zu Observationszwecken installiert worden sei. Die Heimleitung ging bisher davon aus, dass dies zur Beobachtung der sogenannten Drogenproblematik im Schanzenpark geschah, da zu diesem Zweck ohnehin die Räumlichkeiten des Heimes genutzt wurden. Dieser Zustand ist für uns untragbar. Wir sind weder mit den permanenten und rassistisch motivierten Kontrollen im Schanzenpark einverstanden, noch mit der heimlichen Überwachung unseres Hauses und der Nachbarschaft. Hier wird heimlich der Alltag aller gefilmt, die sich in der Nähe des Elisabethen-Alten- und Pflegeheims aufhalten. Hier wird massiv und höchstwahrscheinlich rechtswidrig in die Privatsphäre der BewohnerInnen und NutzerInnen unseres Hauses eingegriffen. Hier wird Repression gegen die BesucherInnen des Schanzenparks betrieben, die als DrogenhändlerInnen kriminalisiert werden. Wir finden es inakzeptabel, permanent unter Beobachtung zu stehen. Und dass immer wieder Ressourcen in die Überwachung und die damit einhergehende Kriminalisierung linker Strukturen gesteckt werden. nicht zu wissen, wer oder was überhaupt überwacht wird, warum, von wem und seit wann. Wir fragen uns, wer daran interessiert ist, wann wir aufstehen, das Haus verlassen, wann wir zu Bett gehen, wer uns oder den Infoladen und die Projekträume besucht und verlässt. Wir sind wütend und wir werden uns gegen diesen Zustand wehren. Teilt diese Informationen gerne mit FreundInnen und GenossInnen, die BewohnerInnen und NutzerInnen des kleinen Schäferkamp. Und hier noch ein kleines Update. Nach einem ersten Gespräch mit der Heimleitung ist das Flaschenarrangement mit der versteckten Kamera augenscheinlich von der Fensterbank entfernt worden. Wir wissen nicht, ob die Observation insgesamt eingestellt wurde. Wir kommen zu Griechenland, genauer genommen zu Athen. Rubicon, Intervention bei der Schweizer Botschaft. Sinngemäß von Indymedia Athen übersetzt. Am Dienstag, dem 29. Januar, wurde ein anarchistischer Gefährte von der Schweizer Behörden in seiner Wohnung festgenommen und ist bis jetzt inhaftiert. Der Schweizer Staat hat nicht nur den Gefährten verhaftet und seine Wohnung durchsucht, sondern auch die anarchistische Bibliothek, in der er in den letzten Jahren aktiv engagiert war. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe lauten Beteiligung an einem Brandanschlag auf Fahrzeuge der Schweizer Armee, Beteiligung an einem Brandanschlag auf eine Hochfrequenzantenne der Schweizer Polizei sowie Aufruf zu Sachbeschädigung und Gewalt gegen Firmen und Personen zu verüben, die am Ausbau des Gefängnis Besslergut in Basel und am Bau des POZ in Zürich beteiligt sind. Das Besslergut ist seit einigen Jahren ein Haftzentrum für Menschen, die entweder Asyl suchen oder politische Geflüchtete sind. Mit dem Ausbau dieses Gefängnisses wird zusätzlicher Raum geschaffen, um dieses Ziel zu verstärken, in einer Zeit, in der Geflüchtete aus Syrien und dem Nahen Osten nach Mitteleuropa strömen. Auf diese Weise werden Geflüchtete nach ihren Qualitäten und Ansichten personifiziert und gefiltert. Es ist erwähnenswert, dass die anarchistische Bibliothek in Zürich ein Ort des Austausches von AnarchistInnen ist. Es enthält eine Sammlung von wichtigen Büchern, die international einen wichtigen Teil der anarchistischen Geschichte darstellen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Aktionen der GefährtInnen in der Schweiz und möchten mit unserem Umzug in der Schweizer Botschaft unsere Solidarität mit dem verhafteten Gefährten ausdrücken, der sich noch in Haft befindet. Für eine einzigartige internationale Anarchie- und Freiheitsbewegung. Solidarität und Widerstand. So wurde es noch unterschrieben. Dann kommen wir zu Deutschland, zu Bremen. 16. Februar 2019, zwei Bundeswehr-LKW abgefackelt, gefunden auf chronik.blackblocks.org. Zwei Lastwagen der Bundeswehr haben in der Nacht zum Sonnabend gebrannt. Die Transporter waren auf einem Firmengelände für Nutzfahrzeuge in der Neustadt abgestellt, wie die Polizei berichtet. Das Feuer vernichtete ein Fahrzeug komplett, das andere wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Staatsschutz der Polizei prüft, ob eine politisch motivierte Tat vorliegt. Anrufer meldeten gegen 2.30 Uhr einen brennenden Laster auf dem Gelände an der Neulander Straße. Nach Polizeiangaben griff die Flammen auf einen daneben stehenden Bundeswehr-Schwertransporter über. Das erste Löschfahrzeug traf laut Feuerwehr 5 Minuten später ein. Kurz vor 4 rückte der letzte Feuerwagen dort ab. Zur Höhe des Sachschadens gab es am Sonnabend noch keine konkreten Angaben. Von einem Bekennerschreiben ist bislang nicht die Rede. Im Februar 2017 waren ebenfalls in der Neustadt ein Zivilfahrzeug der Bundeswehr ausgebrannt. Die ErmittlerInnen gingen von Brandstiftung aus. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Hauptzollamtes an der großen Sortilienstraße, wo es zurzeit ein Beratungsbüro für eine Karriere bei der Bundeswehr gab. Dazumals traf ein vermeintliches Bekennerschreiben ein. Eine Aktionsgruppe Bundeswehrfahrzeuge interessieren uns brennend gab an, verantwortlich zu sein. In Erinnerung bleibt auch ein Brandanschlag auf eine in Kröpelingen abgestellten Laster Ende Dezember 2017. Der Fahrer eines daneben geparkten LKW hat im Führerhaus geschlafen und konnte den Flammen noch entkommen. In einem anonymen Bekennerschreiben wurde Bezug auf die Firma genommen, auf deren Gelände die Fahrzeuge parkten. Angeblich stehe sie rechten Parteien wie der AfD nahe. Spektakulär war die Brandstiftung in einem Hemliger Gewerbegebiet im Oktober 2016. Dort wurden 18 Bundeswehrfahrzeuge zerstört, der Schaden betrug über 15 Millionen Euro. Ja, das war's von den Kurznews, nun hört ihr noch ein bisschen Musik und dann kommen wir zu unseren Hauptteilen.
Los periodistas inventan la realidad. Los soy tan ingenuos que se crean esa verdad. conformo con quedarme en el sofá. Ya me ves, subo el volumen a todo gas. Que no es informativo, que nunca va contigo. Mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión y crea tu opinión con esta lección. Mientras aquí tiran sin probar un codiciado manjar al otro lado del mar, muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá.
Das war der Song Minoria Absoluta von BKC. Nun kommen wir zum Hauptteil.
Es folgt ein Interview mit Freundinnen und Freunden von Loïc aus Frankreich, der zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Holstenglassi sitzt. Dort sitzen auch Halil und Can aus Frankfurt und Offenbach, die zusammen mit ihm und zwei weiteren noch Minderjährigen ab dem 18.12. in einem Prozess sitzen, wo es um die Anwesenheit bei den Aktionen in der Elbchaussee beim G20-Gipfel im Juli 2017 gehen soll. Es folgt das Interview mit den dreien.
Hallo, wir haben hier im Studio drei Freundinnen und Freunde von Loïc aus Frankreich und Belgien, die wir kurz interviewen wollen zu Loïc und der Situation, wo er herkommt und ja, wie es ihm so geht im Knast und was wir für den Prozess organisieren werden. Ja, wo kommt Loïc her? Was ist seine politische Heimat? Das ist kompliziert für uns, hier darüber, über Loïc zu sprechen, wo er hier im Knast ist, weil es ja seine Meinung ist und er sie hier nicht selbst repräsentieren kann. Aber grundsätzlich können wir sagen, er ist ein anarchistischer Genosse, ein Freund, ein Aktivist aus der Anti-Atom-Bewegung. Und er sitzt jetzt zwei Monate im Knast wegen des G20-Prozesses hier in Hamburg. Ja, Loïc ist ein junger Genosse, 23 Jahre alt, aus Frankreich, den es sehr betroffen macht, menschliches Leiden zu erleben, und deswegen versteht er sich eben als Anarchist.
D'année en année, sa pensée politique évolue. Je pense que c'est un camarade, il se définirait comme un camarade anarchiste. Et pareil, c'est dur de pas mettre d'étiquette. Voilà, il est fortement touché par les inégalités et par le mal-être humain en général.
Ja, erzählt doch mal, was ist denn die Anti-Atom-Bewegung in Frankreich, wo er herkommt? Was sind da ja wichtige Orte und Bewegungen?
Nucléaire en France aujourd'hui et où est-ce que ça prend place? Où est-ce que ça se passe?
Je veux bien essayer de répondre. Une des spécificités du parcours de Loïc en tant que
Loïc kommt aus Ostfrankreich. Seine politische Laufbahn als junger Militanter ist geprägt von der, also genau, er kommt aus dieser Region La Meuse, wo ein großes Nuklearprojekt eben stattfindet, ein Atommülllager. Und dort eben auch eine große Anti-Atom-Bewegung existiert. Die ihn hat berührt eben sehr diese Zerstörung, die dieses Projekt auslöst und die Atomindustrie an sich. Seine Politisierung begann mit den Arbeiten, mit Arbeiten in der Gruppe Anonymous. Dann hat er sich eben dem der Bewegung in Buer angeschlossen, gegen das Atomprojekt dort, und hat, das ist sozusagen seine politische Laufbahn. Grundsätzlich macht er eben Dinge also gegen unsinnige und aufgezwungene Projekte, wie zum Beispiel einen Flughafen.
Assez isolé à un monde fortement politisé dans lequel il a pris beaucoup de d'implication et de place, et où c'est un camarade qui a été présent ces dernières années un peu partout où il y avait moyen de s'opposer à des projets nocifs imposés qui détruisent la planète, que ce soit des projets nucléaires ou d'autres projets qui ont eu de l'écho en France, l'aéroport de Nantes ou le barrage de Sivens, etc. Mais peut-être juste dire une petite précision, je parlais du barrage de Sivens, donc c'est un projet qui a eu en France en 2014.
Wie viele junge Leute in Frankreich war auch betroffen von einem Staudammprojekt in Sivens im Süden Frankreichs. Das nämlich dann aufgegeben wurde, nachdem ein junger Aktivist, Rami, von der Polizei getötet wurde. Kein Polizist ist dafür angeklagt worden oder verurteilt worden. Das hat sehr viele Menschen mitgenommen und ihn eben auch. Das war so seine, ein großer, ein wichtiger Stein in seiner Politisierung. Könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz etwas zu Buer sagen, zu dem Projekt dort und der Anti-Atom-Bewegung? Was macht die Industrie da? Was macht die Atomindustrie da? Und was ist die Bewegung dagegen, von welchen Zeiträumen reden wir hier? Welche Zeiten?
En fait, à Buer, je vais essayer d'être rapide parce que c'est compliqué. C'est,
was ist in Buer geschehen? Buer ist eines der größten, nein, ist das größte Atomprojekt Europas, ein Atommülllager, das 50 Jahre Atommüll aufnehmen soll, hat 300 Kilometer Stollen unter der Erde. Das Projekt selbst ist 20 Jahre alt, genauso wie der Widerstand auch. Es gab immer konkreten Widerstand, es gab immer legalen Widerstand, es gab auch legitim, aber illegalen Widerstand. Zum Beispiel dem Wald nahe Buer, der Wald von Le Jus, der wurde vor 3 Jahren besetzt und ist dieses Jahr geräumt worden. Seitdem gibt es sehr viel Polizeidruck, Gerichtsverfahren und Polizeipräsenz dort.
Et pendant un an, donc le projet a été retardé de un an. Et depuis maintenant un an, l'expulsion de cette forêt, il y a une occupation policière des villages. Donc c'est en plein milieu de la campagne, hein, c'est des petits villages d'une centaine de personnes à chaque fois. Et il y a une occupation policière de ces villages assez intense, avec beaucoup d'enquêtes, beaucoup de procès, beaucoup de contrôles judiciaires et d'interdiction de territoire, beaucoup de personnes qui vont en prison, enfin voilà, là, beaucoup de répression. Et donc pour l'instant, le projet avance tout doucement et devrait être fini en 2025.
Die Arbeiten gehen weiter an diesem Projekt von Buhr und es soll 2025 beendet sein, also in Betrieb gehen. Deswegen, der Widerstand ist zurzeit sehr ruhig, weil wegen der Polizeirepression, weil es keinen sicheren Ort gibt, dort zu bleiben. Nur 50 bis 100 Leute wohnen immer noch in gemieteten Wohnungen und Häusern über dem, ja, in dieser Region, über dem Bauprojekt. Ja, erzählt doch mal, ihr habt heute Loïc besucht im Gefängnis. Wie ist seine Situation? Wie geht es ihm da? Was beschäftigt ihn?
Comment il va? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il attend?
Alors c'est toujours un peu compliqué de dire comment vont les gens en prison, mais globalement on a trouvé qu'il allait bien, aussi bien qu'on puisse aller quand on est privé de liberté depuis 3 mois.
Ja, Loïc ist okay soweit, wie es halt im Knast halt sein kann. Er bereitet sich auf seinen Prozess vor, ist sehr konzentriert. Also auch klar im Kopf.
Très affecté par sa détention dans le sens où
er ist aber auch sehr bewegt von, weil er Kontakt hat zu den anderen Gefangenen.
A priori, il est dans la prison au centre de Hambourg.
Er ist im Trakt mit ganz vielen nicht-deutschen, ausländischen Gefangenen, meist aus Afrika, afrikanische Gefangene ohne Papiere, und hat da auch eine ganz klare Klassenanalyse angestellt, wie es eben, wie das da im Knast gerade ist. Da sitzen arme Leute im Knast, weil sie arm sind. Das ist strukturelles Justizunrecht, wie es im Kapitalismus eben so passiert und üblich ist.
Parce qu'ils étaient pauvres à la base, parce qu'ils viennent de pays où qu'ils ont dû fuir, parce qu'ils n'avaient pas de papier et que ça les a poussés.
Er selbst ist eben okay, aber er ist sich bewusst, dass er privilegiert ist. Dass er wegen seines Prozesses dort anders behandelt wird als die Gefangenen, mit denen er da zusammen im Trakt sitzt.
D'inégalité structurelle et d'injustice structurelle du système capitaliste.
Was denkt Loïc denn über den Prozess und was wünscht er sich denn hier von den Leuten, die hier in Hamburg sind und ihn unterstützen möchten?
Des gens de Hambourg ou des gens de France.
Je pense Loïc, il est pas, enfin même je suis sûr, Loïc, il est pas à son premier procès.
Ja, das ist nicht Loïcs erster Prozess. Er weiß, wie er diesen Raum öffentlich nutzen kann, um öffentlich zu sprechen, und er wird daraus einen politischen Prozess machen, mit Sicherheit oder wahrscheinlich.
De choses qui sont prévues.
Mit der Justiz spielen, wenn er das kann. Und
avant, après. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'organiser. Donc, tout
er bereitet sich darauf vor, dass dieser Prozess 6 Monate dauert.
Toutes les choses sont les bienvenues en plus.
Je pense qu'il faut comprendre, c'est que là, Loïc, il va pas être jugé tout seul, il va être jugé avec 4 autres personnes.
Loïc sitzt im Prozess mit 4 weiteren Genossen und versucht das kollektiv zu organisieren, beziehungsweise die versuchen sich kollektiv zu organisieren.
Kollektivement avec les personnes avec qui il va être au tribunal et avoir une stratégie collective. Et donc ça on peut pas le dire à sa place ni à l'heure, c'est un travail qui est en cours. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que pour Loïc, il y aurait rien de pire que un procès à huis clos sans public. Et dans l'indifférence la plus totale, c'est quelqu'un qui
er will, dass dieser Prozess sichtbar wird, weil so ist, sind alle Dinge willkommen, die man da machen kann. Er will nicht, dass jetzt hier 2, 3, 4 Leute verurteilt werden, bestraft werden und es keine Reaktion gibt darauf, keinen Ärger auf der Straße. Er will
Et que concrètement, ce qui se passe
zeigen,
à Hamburg,
was hier gegen zwei, drei wenige Leute gemacht wird, die eben gegen diesen G20-Gipfel protestiert haben.
Eine Revolte de milliers de personnes dans les rues de cette ville contre cette saloperie qui est le G20. Et en fait, si des milliers de personnes sont venues ici
s'opposer
au G20, c'est toutes ces personnes-là et
es wäre für ihn schlecht, wenn dieser Prozess nicht öffentlich wäre, was er im Augenblick droht zu sein. Ich sage Danke an euch und hoffe, dass wir uns beim Prozess wiedersehen und ja, dass dieser Prozess möglichst lang und schmerzhaft für die Justiz wird.
Merci.
Dankeschön.
Nun kommt der Song Fork and Knives von Beirut vom Album The Flying Club Cop.
Down the streets in a calming way, and outside as warm as a bed with a maid, and I find it's all the waves and rays that makes the days go on this way.
Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. 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 O.
Am Montag dieser Woche fand nahe dem Berliner Tiergarten vor der italienischen Botschaft eine Kundgebung in Solidarität mit Andreas Krebs statt. Andreas Krebs ist ein Gefangener, der seit einiger Zeit in Italien in Haft sitzt. Er hat vorher fast 17 Jahre in Deutschland in Haft gesessen. Er ist immer wieder vom Staatsschutz drangsaliert worden. Er hat sich in der Haft sehr solidarisch verhalten mit anderen kämpfenden Gefangenen. Er hat sich gegen Rassismus, gegen Homophobie und allgemein gegen die Repression dort und die Ausbeutung im Knast gewehrt. Er ist gesundheitlich stark angegriffen. Nachdem er endlich aus der Haft entlassen worden war in Deutschland, ist er in Italien unglücklich mit jemandem in eine Konfrontation geraten. Die Person ist gestorben. Es sieht noch überhaupt nicht danach aus, als ob irgendwas geklärt wäre in diesem Fall. Er wird beschuldigt, diesen Mann ermordet zu haben, bestreitet das und sagt, er hätte überhaupt nicht Schuld an dem Tod dieses Mannes. Jedenfalls sitzt er jetzt seit ewiger Zeit, nachdem er in Deutschland festgenommen und wieder ausgeliefert wurde, in Italien in Haft. Er ist inzwischen sehr krank, bekommt keine adäquate medizinische Versorgung. Wir kennen das ja, wir haben das schon oft hier in dieser Sendung auch bei anderen Gefangenen berichtet. Gerade bei Gefangenen, die schon etwas älter sind und viel Zeit im Gefängnis verbracht haben, ein großes Problem. Und er ist jetzt in einen Hungerstreik getreten am 2. Februar und er fordert endlich, medizinisch versorgt zu werden. Seine Lage ist äußerst bedrohlich, denn er ist wirklich sehr schwer krank. Ihr werdet das später gleich hören. Seine Lebensgefährtin hat der Kundgebung in Berlin geredet. Hier zunächst die allgemeine Lage, wie sie sie gerade sieht.
Also ich wollte mal schnell von der Kundgebung hier das Schreiben vorlesen, um den es geht, um Andreas. Also ich bin seine Frau und das schon seit knapp 4 Jahren. Ich lese mal vor, Andreas ist ein Langzeitgefangener, welcher über 18 Jahre seines Lebens hinter Gitter sitzt. Also 2 Jahre haben sie ihn jetzt schon vor kurzem wieder aus dem Verkehr gezogen. In dieser Zeit stellte er sich gegen Rassismus, Homophobie, Ausbeutung im Knast. Er beteiligt sich an Solidaritätsstreit für kämpferische Gefangene in Griechenland. Er unternahm 2 Ausbruchsversuche, zwar nicht von mir, aber da, wo er herkommt, und macht unzählbare veröffentlichte Briefe auf das Leid, was in welchem Knast immer jeden Tag zutage gelegt wird. Am 2. Februar ist Andreas in den Hungerstreik gegangen. Aus dem Grunde, da die medizinische Versorgung, so wie in Magdeburg, auch in Volkstedt, also Deutschland, keine medizinische richtige Versorgung, so wie auch in Italien, das nicht für richtig gehalten wird. Italien hat dafür keine Gelder übrig, um 3 Bedienstete abzustellen. Das sind die Gründe, warum Gefangene in Italien nicht in Haft kommen. Während ihm gerade beide Nieren ausbluten, wird er 23,40 Minuten jeden Tag auf 6 Quadratmeter eingesperrt. Die notwendige medizinische Behandlung wird ihm schon seit dem 18. März 2018 verwehrt, also wie gesagt in Deutschland. Im Moment ist Andreas nicht in der Lage, ohne Gehhilfen von A bis B zu gehen, weil er Blut im Urin hat und auch beide Hüften versagen. Es schlägt also in den ganzen Körper raus, so auch das Herzversagen, so dass er letztens umgekippt ist im Krankenhaus, dann dort wieder mal Platz für ihn frei war für 2 Tage. Dann ist er wieder aufgewacht und wurde wieder in die Zelle zurückgeschmissen. Mehrere sind an diesem solidarischen Streit auch oder Streik mit Andreas zusammengetreten, den allen das Lebensmittelgeld der Angehörigen verweigert wird. Keiner kriegt Geld, geschweige Einkauf. Alle, die dort sich verbündet haben, kriegen seit 3 Wochen nur das Notwendigste, um zu überleben. Also wir haben uns heute hier versammelt, um diese ganzen Situationen im Knast in der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, einfach mal hier auf Blatt Papier zu bringen. Und ich bedanke mich bei allen, die heute so zahlreich erschienen sind, auch die hinter den Leuten stehen und uns beobachten, einfach mal ein bisschen Solidarität zeigen. Wäre nett von euch. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ihr hört im Hintergrund, dass es nicht sehr viele Leute waren, die gekommen waren. Ich würde schätzen, 25 bis 30 Leute waren da. Ich war etwas verwundert, ich hatte ein paar mehr erwartet, denn es ist sehr gut dokumentiert gewesen. Die Situation von Andreas Krebs ist in den letzten Jahren in den einschlägigen Medien eigentlich recht gut dargestellt worden. Es werden Briefe von ihm veröffentlicht, zum Beispiel auf de.indimedia.org, und es gibt eine gut gepflegte Soli-Blog-Seite für ihn. Auch im Stressfaktor, dem Berliner Veranstaltungsterminkalender, war die Kundgebung gelistet. Aber naja, 16 Uhr Nachmittag ist natürlich für viele auch schwer, die arbeiten müssen und dann da eben nicht kommen können. Das Wetter war jedenfalls hervorragend, es war absolut schönes Frühlingswetter. Und die Lebensgefährtin von Andreas Krebs führte dann weiter aus, was der Staatsschutz, vor allen Dingen auch der deutsche Staatsschutz, noch so alles auf der Pfanne hat, wenn es darum geht, Gefangene auch im entfernten Italien zu terrorisieren. Hört selbst.
Ich hatte also die letzte Info vergessen, euch mitzuteilen vom 15.02., wo mein Mann mich anrief. Ich hatte ja gesagt, dass Andreas keinen Besuch kriegt, außer von seiner Ehefrau, keine Familienangehörige, niemand darf kommen. Am 15.02. hat Andreas Besuch bekommen von Leuten, die er absolut nicht kannte. Und das war das Kriminalamt Italien. Italien ist angefragt worden vom Bundeskriminalamt Deutschland, da ja Andreas angeblich zugehörig der ehemaligen RAF-Leuten zuständig ist und weiß angeblich, wo die sich aufhalten, wurde ihm zugesichert, wenn er mit dem Bundeskriminalamt in Berlin sowie in Italien zusammenarbeitet, mitteilt, wo die RAF sich aufhält, würde Andreas sofort Haftentlassung kriegen, sofort. Andreas war sehr erstaunt über diesen Besuch und hat sich danach sofort wieder in die Zelle verlegen lassen und fand es einfach nur lächerlich. Also ich wollte einfach dazu mal sagen, wie der Staat dazu bereit ist, Leute zu erpressen und einfach Besuch abzulehnen. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sich Besuch verschaffen, die Tür eintreten, auf kleine Kinder losgehen, sowie auf Leute, die schon in Haft inhaftiert sind, einfach Sachen zu erpressen, die gar nicht erpressbar sind, geschweige bei solchen Leuten, die einfach ihren Mund halten und für sich denken. Das wollte ich einfach nochmal mitteilen.
Ja, unglaublich, ne? Der deutsche Staatsschutz schickt den italienischen Staatsschutz los. Sie sollen einen Mann in eine lebensbedrohliche Lage bringen, um ihn nach irgendwelchen anderen Leuten auszuforschen. Andreas Krebs ist schwer krank. Er hat, wie wir gehört haben, Blut im Urin. Er kann nicht mehr aus eigenen Kräften laufen, ohne Gehhilfen. Er hat fast keine medizinische Versorgung dort im italienischen Knast. Und sie sagen ihm, wenn er irgendwelche Leute in Deutschland verrät, angebliche RAF-Terroristen, dann würde er seine Sorgen los sein. Was ist hier los? Wir kennen solche Berichte aus der Türkei. Wir wissen, dass sowas in Spanien passiert. Natürlich wissen wir auch, dass das in Deutschland und Italien schon passiert ist. Aber sie geben vor, Rechtsstaaten zu sein. Und sie lassen einen Gefangenen in so eine Situation kommen, in eine lebensbedrohliche Lage, um Informationen aus ihm rauszupressen. Natürlich ist Andreas Krebs kein Einzelfall. Die Soli-Gruppe der Gefangenengewerkschaft, hier die Berliner Soli-Gruppe, die war ebenfalls vor Ort und die hatten auch was zu sagen, das hört ihr jetzt.
Redebeitrag Soli-Gruppe Berlin, der GGBO. Wir sind heute hier, weil wir uns solidarisch mit Andreas und allen anderen kämpfenden Gefangenen zeigen. Andreas befindet sich seit dem 2. Februar im Hungerstreik und fordert medizinische Versorgung und Besuch seiner Familie. Auch Gefangene in der BRD fordern ständig eine bessere oder überhaupt eine medizinische Versorgung hinter Gittern und den Kontakt nach draußen. Immer wieder erreichen uns Berichte von Gefangenen, in denen deutlich wird, dass die Gesundheit von Gefangenen für den Justizapparat keine Rolle spielt. In der JVA Tegel wird bei allen möglichen körperlichen Beschwerden lediglich Ibuprofen verabreicht. Eine andere medizinische Versorgung gibt es nicht. In der JVA Bützow dürfen Gefangene Wochen oder Monate lang auf ärztliches Personal warten. Körperliche Beschwerden verschlimmern sich in der Zeit oft so dramatisch, dass am Ende nur noch ein langer Krankenhausaufenthalt hilft, die von der JVA verursachten Schäden zu minimieren. Und in der JVA Neumünster ist auch nie so wirklich klar, wo gerade ärztliches Personal anzutreffen sein könnte. Dafür werden die Gefangenen psychiatrisiert und eine frühere Haftentlassung ist für die meisten nicht in Sicht. Der Kontakt nach draußen wird in deutschen Knästen ebenfalls ständig unterbunden. In Tegel kommen unsere Briefe oft gar nicht an. Anscheinend werden sie von den BeamtInnen regelmäßig in den Mülleimer geschmissen, statt sie den Gefangenen auszuhändigen. Ebenfalls hören wir oft von Gefangenen, dass sie uns geschrieben haben. Entweder erreicht uns ihre Post erst nach Monaten oder eben gar nicht. In diesem Knast gestaltet sich die Situation aber oft noch einmal schwieriger. Sobald die Bediensteten erfahren, dass Gefangene mit Soli-Gruppen in Kontakt stehen, wird im Knast schnell überlegt, welche Repressalien genutzt werden können, um den Gefangenen Angst zu machen und die Kommunikation somit zu unterbinden. Viele Gefangene lassen sich von der massiven Repression aber nicht einschüchtern. Sie kämpfen weiterhin solidarisch, fordern, was ihnen zusteht, und lassen sich nicht spalten. So auch Andreas. Obwohl seine Situation mehr als kritisch ist, bleibt er kämpferisch und lässt sich nicht kleinkriegen. Für viele hier draußen ist die Situation von Andreas wahrscheinlich kaum vorstellbar. Aber der Mut und die Kraft von ihm sind hinter Gittern nicht selbstverständlich. Knast unterdrückt Gefangene tagtäglich. Mit Mitteln wie der Isolation, Zellenrazzia, Unterbindung des Kontaktes nach draußen und auch der Verweigerung der medizinischen Versorgung soll jeglicher Widerstand gebrochen und Gefangene klein gehalten und zum Schweigen gebracht werden. Gefangene, welche rebellisch und widerständig sind oder sich sogar noch im Knast vernetzen, organisieren und nicht spalten lassen wollen, sind dem Staat ein Dorn im Auge. Deswegen versuchen die Repressionsorgane mit allen möglichen Mitteln, diese Menschen zu brechen. Andreas ist einer von denen, die sich nicht mundtot machen lassen. Er kämpft, rebelliert und bleibt widerständig. Damit ist er nicht allein. Es gibt viele Gefangene, die aktiv gegen Knäste kämpfen. Zeigt ihnen, dass sie nicht vergessen sind. Schreibt Andreas, schreibt allen anderen Gefangenen und wehrt euch gegen die Verantwortlichen von Knast und Repression.
Zum Abschluss erwähnte die Lebensgefährtin von Andreas Krebs noch einen wichtigen Spendenaufruf, denn sie müssen ca. 1000 Euro für ein gerichtliches Gutachten auftreiben, was für den Prozess in Italien sehr wichtig werden wird. Die Webseite, auf der man alle diese Details auch erfahren kann, die heißt andreaskrebs.blackblocks.org und ich sage das nach dem Redebeitrag, den wir jetzt gleich nochmal hören, nochmal durch.
Dank für die Solidarität ihm gegenüber und auch der Post. Leider hat er diesen Monat keinen Einkauf bekommen, so wie das Öftere nicht und kann zwecks Briefmarken schlecht zurückschreiben. Der Anwalt hatte mir eine SMS geschickt, wo er 1000 Euro benötigt für Auslesung und Verschärfung dieses Tankstellenvideos, um besser Andreas seine Unschuld zu beweisen, da die Gegenpartei von dem Nibela behauptet, Andreas hätte einen Gegenstand in der Hand und hätte Massimo damit niedergeschlagen, trotzdem die Ärzte im Krankenhaus bei der Obduktion keine Verletzung am Kopf feststellte. Der Anwalt sagt, es ist trotzdem dringend notwendig, diese 1000 Euro für diese Auslesung zu sammeln, da es besser wäre, das Video zu erhellen und damit die Unschuld von Andreas besser zu beweisen. Wenn es möglich wäre, würde ich mich über jeden Euro freuen, den ich dann weiterleiten kann. Wie gesagt, ich danke euch auch für die Solidarität im Oktober, wo ich zu meinem Mann nach Italien reisen konnte, was ohne euch nicht möglich war oder gewesen wäre. Und daher bedanken wir uns beide. Andreas lässt viele Grüße an euch senden und bleibt stark und wünscht euch auch viel Kraft.
So, ich hoffe, wir können hier bei Radioaktiv euch den Fall von Andreas Krebs ins Bewusstsein bringen. Besucht doch mal die Webseite andreaskrebs.blackblocks.org, also Blackblocks Englisch, Black und dann Blocks mit einem G. andreaskrebs.blackblocks.org. Da findet ihr zum Beispiel seine Haftadresse, ihr könnt ihm schreiben, denn jede Post an Gefangene ist nicht nur eine Freude für sie, sondern natürlich auch ein Zeichen an die Repressionsbehörden, dass der Fall international beobachtet wird. Das könnte gerade jetzt, wo ihm medizinische Behandlung verweigert wird, bestimmt einiges bewegen. Wenn ihr etwas Geld spenden wollt, könnt oder vielleicht weitere Öffentlichkeit organisieren wollt, dann ist der Blog ebenfalls empfehlenswert für Kontaktaufnahme und Hintergrund und so weiter und so fort. Also schaut ihn euch nochmal an, den Blog. andreaskrebs.blackblocks.org.
Ihr hört das anarchistische Infolora am Freitag. Out of life, want to break out of life. So, wir kommen noch zum Ausblick. Heute Abend ist Konzert im QZEP Dark Wave. Da spielen Kaylen Mikler, Dark Wave aus Island, Some Amber, Dark Wave aus Deutschland und Tozier Sun Drone aus der Schweiz. Kaylen Mikler hören wir zum Schluss dann noch einen Song. Es lohnt sich sicher ins QZEP zu gehen, dort gibt's auch noch eine Soli-Bar mit guten Drinks. Und dann als Afterparty DJ Blake, Post-Goth Industrial Wave Techno. Dann ist wie immer Kino am Sonntag im Kochareal. Am besten schaut ihr auf kochareal.ch. Am Mittwoch, dem 27. Februar, sind noch zwei wilde Hardcore-Punk-Konzerte. Es spielt einmal Human Behavior, das ist die Band, die wir vorher gehört haben, aus Österreich, und Thorazintherapie, Raw Punk aus Winterthur. Dann am Donnerstag ist die Anti-Rap-Bar, diesmal geht's um die Antiterrorgesetze in der Schweiz. Nachdem diverse EU-Staaten in den letzten Jahren ihre Antiterrorgesetze massiv verschärft haben, zieht nun auch die Schweiz nach. Geplant sind etwa präventive polizeiliche Maßnahmen, die GefährderInnen unter Hausarrest stellen dürfen, und happige Verschärfungen im Strafrecht. In einem Input-Vortrag schauen wir uns an, was diese geplanten Antiterrorgesetze aus juristischer Sicht bedeuten und wie sie bereits in anderen Ländern gegen anarchistische, revolutionäre und antikapitalistische Kämpfe angewendet werden, mit anschließender Diskussion. Am 28. Februar 2019 in der Kernstraße 14 in 8004 Zürich. Um 19 Uhr ist die Anti-Rap-Bar geöffnet und um 20 Uhr ist der Vortrag und Input mit anschließender Diskussion. Genau, was sonst alles läuft, geht doch einfach auf barrikade.info oder radar.squad.net. Zum Schluss hören wir noch den Song Kalt von Kaylen Mikler, welche heute Abend im QZEP in Bremgarten spielen. Mehr Infos auf qzep.ch.
hört noch den Song Asleep in the Ice Palace von Some Amber, welche auch heute Abend im Kurzeck spielen.
Sleep with me.